Der Facebook Marketing Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche.
Hallo und herzlich willkommen zu der Facebook Marketing Talk. Mein Name ist Jin Choi und ich verantworte im deutschsprachigen Raum die Partnerschaften im Bereich von Handel, der Mode, Entertainment und Medien und Tech-Telco und der Energiebranche. Meinen Titel und meinen Namen solltet ihr als regelmäßige Podcast-Hörer natürlich kennen. Weniger lang ist der Titel von meinem heutigen Sondergast, ja, das ist viel einfach vorzustellen. Mein Boss, Tino Krause, Country Director im deutschsprachigen Raum. Hallo lieber Tino.
Hallo Jin, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ich freue mich auf den Austausch.
Ich freue mich auch sehr. Und vielleicht müssen wir das heute mal ein bisschen in den Kontext setzen. Das ist heute eine Sonderfolge. Und ich freue mich, dass du ja diese Opportunität angenommen hast. Wir haben ja schon ein paar Themen gehabt, aktuelle Themen, die uns sehr beschäftigen, aber nicht nur uns beschäftigen, sondern auch die Marketers und die Werbetreibenden beschäftigen. Das sind Stichworte wie Ad-Boycott, das ist das Thema Brand Safety, das ist das Thema Hate Speech, das ist das Thema Misinformation, alles gesellschaftliche Themen, die ja nicht nur die wirtschaftlichen Fragestellungen beeinflussen, sondern vor allem das Miteinander, das gesellschaftliche Leben. Und wir tragen als Plattform natürlich eine gewaltige Verantwortung zu diesen Themen. Und das ist der Austausch, den wir heute hier antreten wollen. Tino, bevor wir in die einzelnen Fragestellungen reingehen, ich finde das Ganze auch ungewöhnlich, dass wir als zwei Facebooker hier darüber reden. Auf der anderen Seite finde ich es auch vielleicht eine total tolle Opportunität, einen anderen Einblick hier in die Sachen und die Dinge und die Themen, wie wir damit umgehen, der Zuhörerschaft anzubieten. Das einfach mal so als offenes Framing vor den Fragen. Ich weiß nicht, wie geht's dir?
Das ist auch für mich eine spezielle Situation. Ich freue mich auch drauf, dass wir hier ganz offen, so wie in einem Gespräch, die wir auch jeden Tag führen, uns unterhalten, Dinge austauschen, dass du mir auch kritische Fragen stellst, ich ehrliche Antworten gebe und einfach auch die Hörer mitnehme, so ein bisschen hinter den Vorhang und ein paar Einblicke geben, die sie sonst vielleicht nicht zu haben.
Ja. Fangen wir mal an. Blick zurück auf die letzten Wochen. Ich habe mir eben schon mal ein Framing gegeben, was das alles für Themen sind. Was geschieht hier gerade? Was sind in Anführungszeichen die Anklagepunkte, die Kritikpunkte, die bei dir am meisten einkommen? Ich hatte ja ein paar Stichworte schon gesagt, aber wie nimmst du das wahr?
Ja, die letzten Wochen waren natürlich für uns und für mich persönlich auch nicht einfach. Ja. Schwierige Gespräche, konstruktive Gespräche, aber schwierige Gespräche, viele Fragen, sehr viel auch natürlich intern arbeiten, eine Stimme haben an den Entwicklungen, die gerade passieren. Und das war nicht einfach. Und ich nehme die aktuelle Situation super, super ernst. Worum geht es? Es geht im Großen und Ganzen natürlich zum einen um die Sicherheit auf unseren Plattformen, allen voran Facebook mit 3 Milliarden Nutzern, einer der größten Konsumentenmarken weltweit. Es geht um unsere Verantwortung, die wir haben, den Menschen, die unsere Plattform nutzen. Es geht aber vor allen Dingen auch darum, der Verantwortung, die wir haben gegenüber Werbetreibenden, ihnen Umfelder anzubieten, die sicher sind. Und an der Stelle wird natürlich immer wieder auch gesagt, dass wir zum Beispiel nicht genug gegen Hassrede machen. Nur was ich an der Stelle auch ganz klar feststelle, ist, dass wir ja gar kein Interesse daran haben, Hassrede auf unseren Plattformen zu erlauben.
Ein Zero Tolerance würde ich da als Stichwort nennen, ne?
Wir verdienen damit auch kein Geld, weil nur wenn unsere Plattformen sicher sind, wenn sie aber auch positiv sind, und wenn die Menschen gerne Zeit bei uns verbringen auf den Plattformen, dann kommen sie auch wieder. Und das ist am Ende unsere härteste Währung, die wir haben. Die Menschen, wie viele Menschen auf unseren Plattformen sind, wie viel Zeit sie verbringen auf unseren Plattformen. Deswegen haben wir überhaupt gar kein Interesse an Hassrede. Also im Großen und Ganzen geht es um unsere Maßnahmen gegen Diskriminierung, gegen Hassrede. Und es geht darum, ein sicheres Umfeld Werbungtreibenden auf unseren Plattformen zu bieten.
Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Botschaften, dass ja natürlich aus der Logik unserer ja, Company Mission heraus die Menschen zusammenzubringen und denen die Möglichkeit zu geben, Communities zu bilden, das ganze Thema Wellbeing, also das Wohlbefinden der Menschen, bei uns zentral im Kern steht. Und ich glaube, die Carolyn hat das ganz gut beschrieben, Carolyn Iverson, die für uns die ganzen werblichen Aktivitäten international verantwortet. Zero Tolerance, ne, ist das Stichwort, was sie sagt. Wir haben Zero Tolerance gegen Hassrede, was aber natürlich nicht ausschließt leider, dass Menschen trotzdem Hass haben, dass die Gesellschaft Themen entwickelt, wo Reibung entsteht und sich das leider halt auch ja auf unseren Plattformen sichtbar macht. Ich glaube, da, wo wir eingreifen müssen, ist einfach in die Systeme, dass wir das schneller identifizieren und einfach noch, wie soll ich sagen, noch mit mehr Fokus und mit einer höheren Geschwindigkeit darauf reagieren, wenn Hass entsteht. Das doch mal den Zuhörern einen Einblick in das Innenleben von Facebook geben. Diese Debatte speziell, auch die Aussage, die Donald Trump getroffen hat, when the looting starts, the shooting starts, das ist ja historisch belastet. Wenn man das so aufgreift, ist das natürlich ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema. Auf der anderen Seite ist halt anhand unserer Community-Standards etwas gewesen, was wir stehen lassen haben und was durchaus auch intern ja bei uns in der Company zu Gesprächen geführt hat. Das ganze Thema interne Reibung, auch die entstanden ist, wie wird das Thema deines Erachtens intern aufgegriffen? Wie haben wir da einen Umgang gefunden mit?
Ja, wenn ich auf meinen Job schaue, auf meine Aufgabe, die ich habe bei Facebook, dann umfasst die drei Säulen. Das eine ist zum einen, den Menschen, die unsere Plattform nutzen, eine Stimme zu geben, intern. Das zweite ist, den Werbungtreibenden interne Stimme zu geben und zuzuhören und zu lernen. Und das dritte ist, die Entscheidungen und die Debattenkultur intern auch mitzugestalten. Jetzt muss man wissen, dass der deutschsprachige Raum Deutschland, Österreich, Schweiz weltweit einer der wichtigsten Märkte bei Facebook ist. Das hat zum einen natürlich mit der Größe zu tun, das hat vor allen Dingen aber auch damit zu tun, dass es gewisse Dinge gibt, gerade im Bereich Safety, im Bereich Datenschutz, Stichwort GDPR, wo der deutschsprachige Raum führend auch ist. Weil nun mal gerade wir in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein besonderes Bewusstsein für das Thema Datensicherheit, Vertraulichkeit von Informationen und dergleichen zu haben. Und dieses Gewicht, was wir haben, setze ich gerade sehr, sehr stark und sehr, sehr intensiv ein, um das Feedback, was wir hier bekommen in der Region, auch international geltend zu machen. Alicia Keys singt mit Jay-Z am Times Square, singt diesen Satz irgendwie, if you can make it here, you can make it anywhere. Und das trifft so ein bisschen auch auf das zu, was uns gerade hier, was hier antreibt und wo wir auch intern Innovationen treiben wollen. Und einer der Gründe, warum ich gerne bei Facebook arbeite und das auch sehr, sehr offen sage, ist unsere Debattenkultur intern. Es ist vollkommen okay, andere Meinungen zu haben. Es ist absolut legitimiert, zu widersprechen. Und auch da, angefangen bei unserem CEO, Mark Zuckerberg. Mhm. Es gibt, glaube ich, nicht viele CEOs auf dieser Welt, die jede Woche ein All-Hands machen, die jede Woche eine Q&A machen. Und glaubt mir, das ist keine vorgefilterten Fragen. Jeder kann dort Fragen stellen. Ich erinnere mich an einige von diesen Q&As in der letzten Zeit, die sehr, sehr kritisch waren und die sich natürlich um dieses Thema gedreht haben, wo man ganz klar gehört hat und gesehen hat, dass es intern viele abweichende Stimmen gibt. Und da würde ich mich auch persönlich gar nicht ausschließen. Hm. Aber es ist wichtig, dass wir diese Debatten auch führen. Und auch da nochmal, es gibt auch nicht viele Unternehmen, wo man seinem CEO zum Teil öffentlich und auch intern widersprechen kann. In vielen Unternehmen ist das das Letzte, was man macht, bevor man das Unternehmen verletzt. Hier ist es so, dass es vollkommen legitimiert und sogar gefordert ist.
Ja, Tino, ich hatte auch das Gefühl, dass es sogar begrüßt wird und das ist eine der Gründe, weshalb ich die Kultur von Facebook hier auch trotz der polarisierenden Themen so stark finde, dass der Dialog zugelassen wird. Ich stimme dir da komplett zu.
Um das zu ergänzen, es hat ja auch damit zu tun, wenn ich die Ambition habe, die besten Leute, für die besten Leute im Markt attraktiv zu sein, dann kann ich denen danach nicht erzählen, was sie zu tun und zu lassen haben. Ganz im Gegenteil, dann muss ich ihnen zuhören. Und gemäß dem Spruch, when you are the smartest person in the room, you're on the wrong meeting, da finde ich das schon sehr, sehr bemerkenswert, unsere Debattenkultur, weil sie am Ende auch hilft, zum einen wiederum die externen Stimmen intern zu multiplizieren, aber auch die richtigen Entscheidungen nach vorne zu treffen. Und da bin ich genauso zuversichtlich, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind, auch jetzt, wie auch schon in vergangenen Situationen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und die richtigen Maßnahmen auch nach vorne zu verabschieden. Hm.
Was entgegnest du persönlichen Menschen, die sagen, dass Facebook deutlich zu wenig tue?
Man muss ganz klar feststellen, wir sind alles andere als perfekt. Und es gibt viele Dinge, die wir besser machen müssen. Und da habe ich und da haben wir an uns auch einen sehr, sehr hohen Anspruch. Und eine sehr, sehr große Verantwortung. Genau deswegen, weil wir eine der größten Konsumentenmarken sind auf dieser Erde und weil wir in vielen Dingen führend sind. Und das natürlich gibt uns entsprechend auch die Verantwortung und die Verpflichtung den Menschen gegenüber. Gleichzeitig möchte ich an der Stelle aber auch betonen, dass wir schon eine ganze Menge erreicht haben. Und das erscheint mir manchmal in der öffentlichen Diskussion zu wenig. Und das muss man auch anerkennen. Und das hilft uns ja auch als Leute, die bei Facebook arbeiten, auch diesen Stolz zu haben, für das Unternehmen zu arbeiten. Und wenn ich sehe, dass weltweit 35.000 Menschen auf sicherheitsrelevanten Themen arbeiten, jeden Tag, wenn ich sehe, dass wir letztes Jahr fast 4 Milliarden Dollar investiert haben in das Thema Sicherheit, was übrigens mehr ist als der Umsatz des Unternehmens im Jahr des Börsengangs 2012.
Gewaltige Investition.
Wie gesagt, wir sind nicht perfekt und wir haben uns auch klar dazu committed, hier besser zu werden, noch für mehr Transparenz zu sorgen. Aber wir haben auch schon eine ganze Menge erreicht.
Ich stimme dir zu, das ist ein langer Weg, den wir noch gehen müssen. Und beeindruckt war ich auch von der Zahl, wie wir terroristische Aktivitäten detektieren. Das geht ja an die 99%. Da waren die Aktivitäten schon sehr erfolgreich, weil wir doch schon länger einen totalen Fokus drauf gelegt haben. Also ich glaube, dass die Richtung gut ist. Auf der anderen Seite, ich glaube, das ist halt auch kein Projekt, was abgeschlossen ist. Das ist eine Mission und liegt in der Natur unserer Plattform, dass wir ongoing da natürlich weiterarbeiten müssen. Vielen Dank für deine Position zu dem Thema. Was sind die Unterschiede hier zwischen den Standpunkten in den USA und Deutschland? Wie präsent ist das Thema in anderen Märkten? Was sagen zum Beispiel die Kollegen aus Benelux und Osteuropa? Gibt es dort verschiedene Perspektiven?
Ja, es gibt definitiv regionale, nationale Unterschiede. Und um mal mit Amerika anzufangen, ich meine, man sieht es jeden Tag in der Presse, wir sehen in Amerika einen extrem zugespitzten Wahlkampf, der eigentlich jeden Tag an Schärfe gewinnt, der auch unberechenbarer wird, der unglaublich emotional geprägt ist. Und das spiegelt sich natürlich auch in der Art und Weise zu, wie Sprache benutzt wird. Das heißt, diese Zuspitzung findet vor allen Dingen auch auf verbaler Ebene statt. Und das überträgt sich natürlich auch auf unsere Plattform, weil sie nun mal jedem auch eine Stimme geben. So in Deutschland erlebe ich die Gespräche mit vor allen Dingen mit Werbetreibenden, aber auch mit den Menschen, die unsere Plattform nutzen, deutlich differenzierter, wesentlich konstruktiver. Die Plattform wird auch positiver gesehen. Und man darf ja auch nicht vergessen, selbst auch in Amerika ist es so, dass lediglich ein verschwinden würde ich nicht sagen, weil jeder Post, der negativ ist, der sich auf Hassrede bezieht, ist ein überflüssiger Post und muss entfernt werden. Aber der überwiegende Teil der Nachrichten und Informationen auf unseren Plattformen sind positiv. Und Deutschland, der deutschsprachige Raum, und gleiches gilt auch für Benelux und vor allen Dingen Osteuropa, ist positiv und wird auch positiv gesehen. Das heißt, aus unserer Mission herauskommend, den Menschen die Möglichkeit zu geben, Gemeinschaften zu bilden, starke Gemeinschaften zu bilden, um die Welt enger zusammenzubringen, glaube ich, haben wir in Deutschland, aber auch in Osteuropa und Benelux eine andere Situation als in Amerika im Moment. Und am Ende ist es in unserer Verantwortung, hier auch zum Beispiel unsere Gemeinschaftsstandards, die ja definieren, die ja ganz klar festlegen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, auch natürlich lokalen Gegebenheiten anzupassen und zu lokalisieren und alles. Es gibt Dinge, die bei uns auch kulturellen Normen entsprechen, die in anderen Ländern so nicht möglich sind. Auch das müssen wir immer berücksichtigen und unsere Gemeinschaftsstandards dann auch für einzelne Länder neu interpretieren. Deswegen ist meine Wahrnehmung aber, dass es große Unterschiede gibt zwischen Amerika, der Diskussion in Amerika, der Situation in Amerika und vor allen Dingen hier in Deutschland, Österreich, Schweiz.
Wir haben eine starke Reaktion bekommen durch die sogenannte GARM, das ist die Global Alliance of Responsible Media. Und da kommt mir so eine Frage durch den Kopf oder eine Aussage, geh es an, bevor es dich angeht. Und da werden starke Forderungen formuliert. Haben wir schnell genug gehandelt? Wie siehst du die Forderungen, die Positionen der GARM?
Ich finde die Forderungen GARM total nachvollziehbar. Und wir unterstützen diese auch und haben ja auch mittlerweile sehr, sehr klar uns committed, an verschiedenen Themen zu arbeiten. Und auch da zeigt sich, wenn man sich aber die Zusagen anschaut, die wir gemeinsam auch mit den anderen Plattformen gegeben haben, dann zeigt es aber auch, wie weit wir in dieser Brand Safety Diskussion sind, beziehungsweise wie weit wir auch noch nicht sind. Weil wenn ich mir reinschaue jetzt in die Workstreams oder in die Arbeitspakete, dann umfassen die zum einen als ersten Punkt die Definition von Hassrede in 11 verschiedenen Kategorien. Das heißt, offensichtlich, und das war mir so auch gar nicht bewusst, gibt es an vielen Stellen noch gar keine Definition, was ist denn Hassrede? So. Und ich glaube, das ist mal der erste Schritt, um auch Diskussionen zu objektivieren. Der zweite Punkt ist das Thema Messung. Wie messen wir das Thema Hassrede? Ne? Auch First-Party-Data basiert. Was sind denn die Metriken, auf die wir schauen, die dann natürlich für alle auch gleich geltend sind? Der dritte Punkt sind Audits, also Third-Party-Audits. Auch hier ganz klare Zusage von uns hier einem Audit zu unterziehen, um zu schauen, ob denn die Praktiken und die Werkzeuge, die wir im Bereich Brand Safety haben, ob die ausreichend sind, wo die verbessert werden müssen. Und das ist dann gleichzeitig auch die Brücke zum vierten Bereich der GARM-Zusammenarbeit ist Kontrolle. Das heißt, weiterer Ausbau auch der Brand Safety Einstellung über das Maß hinaus, was heute schon existiert für Werbungtreibende, um hier kontinuierlich auch besser zu werden.
Absolut. Ich glaube, wichtig ist hier zu betonen, weil es ja die Werbetreibenden sind und hier auch eine Definition, Abstimmung der Definition stattfindet, dass wir über den Dialog versuchen, exakt die Sichtweise des Marktes zu reflektieren. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Was ich gerne noch ergänzen würde, ist, es gibt ja auch das MRC auf internationaler Ebene, was entsprechend auch eng mit den Industrieverbänden wie der WFA und auch der GARM zusammenarbeitet. Und wir haben ja auch dem MRC ein Brand Safety Audit zugesagt. Das ist vielleicht auch nochmal eine ergänzende, wichtige Information und schaffen damit halt auch wirklich natürlich eine Überprüfung, muss man ja sagen, sagen, Transparenz und auch ein Dialog mit Verbesserungsforderungen, die wir dann entsprechend angehen werden. Es steht immer wieder der Vorwurf im Raum, dass andere Plattformen, vor allem Twitter, anders oder auch besser mit dem Thema umgegangen sind oder umgehen. Warum haben die vielleicht eine andere Vorgehensweise, eine andere Ausgangssituation? Was würdest du hier in Kontext setzen wollen?
Ich kann weniger über andere Plattformen sprechen und ihre Maßnahmen und die Intention dahinter oder warum sie sich dafür entschieden haben. Ich weiß, bei uns ist es so, unser Ansatz ist grundsätzlich basiert auf Transparenz und das Labeln von Informationen. Ganz klar, solange unsere Gemeinschaftsstandards eingehalten werden. Für die Hörer, die sich mit diesen Gemeinschaftsstandards nicht so auskennen, die definieren sehr, sehr klar, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und dann über unsere Content-Moderationssysteme, die wir haben. Das heißt, Content-Moderation bedeutet zunächst erstmal ein Human Review. Das heißt, wenn wir bestimmte Kommentare, Beiträge, Videos, Bilder und dergleichen sehen, dann werden die zuerst, ist unser Ansatz immer, zuerst das Ganze menschlich zu überprüfen, gegebenenfalls zu klassifizieren und dann natürlich über den Einsatz von künstlicher Intelligenz, Duplikation und dergleichen kontinuierlich oder bestimmte Wörter, die einmal klassifiziert wurden, herauszufiltern. Das mal zu den Gemeinschaftsstandards. Also wenn gegen die Gemeinschaftsstandards verstoßen wird, egal in welchem Bereich, und das betrifft übrigens auch Politiker, dann erfolgt eine Löschung. Ansonsten setzen wir sehr, sehr stark darauf, auf das Labeln von Informationen. Hier arbeiten wir vor allen Dingen mit Faktenprüfern zusammen, unabhängigen Faktenprüfern. In Deutschland ist das dpa ein Korrektiv, die Informationen auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen. Und wenn dort ein Zweifel besteht an Wahrheitsgehalt, werden diese Informationen gelabelt. Dann kommt da so ein grauer Schleier drüber und wenn ich das in meinem Newsfeed habe, dann steht, nicht wörtlich, aber so im Sinne von dieser Post enthält oder diese Information enthält Informationen, deren Wahrheitsgehalt wir anzweifeln. Wenn du ihn trotzdem lesen möchtest, musst du draufklicken. Und wir sehen, dass diese Barriere sehr, sehr effektiv ist. Das heißt, 95 von 100 Menschen klicken da nicht drauf. Gleichzeitig sorgt der Algorithmus dafür, dass dieser Post auch weniger organische Reichweite hat. Das sind zwei Mechanismen, wo wir auch aktiv in die Verbreitung von Falschinformationen eingreifen. Das Ganze hat eine Ausnahme, wenn es um das Thema Fact-Checking anbetrifft. Und zwar sind das Politiker. Das heißt, im Augenblick fact-checken wir politische Äußerungen nicht. Der Grund dahinter ist der, dass wir einfach nicht in diesen politischen Diskurs eingreifen wollen. Und wir auch sehen, dass gerade in Demokratien und bei freier Meinungsäußerung mit freier Presse Aussagen von Politikern sowieso regelmäßig durch die Presse eingeordnet, analysiert, aber auch bewertet werden. Und ich weiß, dass das ein sehr kontroverser Punkt ist, aber da glauben wir auch stark daran, dass die Menschen sich ihre eigene Meinung bilden sollten und wir nicht in diesen politischen Diskurs eingreifen wollen. Weiterhin vielleicht so eine Entwicklung, die wir gerade im Hinblick auf die Zuspitzung des Wahlkampfes in Amerika sehen, beziehungsweise auch eine Entscheidung, die wir getroffen haben. Wir haben ja im Rahmen der auch von Corona in den einzelnen Ländern sogenannte Informationshubs etabliert und in Zusammenarbeit mit den lokalen, aber auch den nationalen Gesundheitsbehörden, wo man weiterführende Informationen über das Virus, die Anzahl der Fälle, wo kann man sich registrieren, wo kann man sich testen, was muss man beachten, wo man das vorfindet. Und wir werden diese Maßnahme jetzt replizieren, auch für den amerikanischen Wahlkampf. Das heißt, ab sofort unter politischen Posts und Nachrichten wird ein Informationskästchen gezeigt, in dem man sich über die anstehende Wahl, wo kann man sich registrieren, wo findet man weitere Informationen, wo man sich darüber informieren kann. dies auch in den Zusammenarbeit mit den Behörden. Und an der Stelle auch nochmal, Politiker, wenn sie gegen Gemeinschaftsstandards verstoßen, und ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn ein Politiker versucht, bestimmte Gruppen, Ethnien von der Wahl fernzuhalten, um zu sagen, zum Beispiel die Einwanderungsbehörde, die überprüft am Eingang zu den Wahllokalen deine Ausweispapiere, dann verstößt das klar gegen unsere Gemeinschaftsstandards und wird auch gelöscht. Und sowas wurde auch schon in der Vergangenheit ganz klar gelöscht.
In dem Kontext ein Thema, das ich auch persönlich ganz schwierig fand. Mark Zuckerberg wird eine Nähe zu Trump vorgeworfen. Wie schätzt du das Thema ein?
Ich kann diese Nähe, die von den Medien ja teilweise aufgegriffen ist, so nicht sehen. Warum kann ich die nicht sehen? Weil ich jeden Tag mit Teilen unserer Facebook-Kollegen in der Welt, nicht nur in Deutschland, sondern vor allen Dingen international, zu tun habe. Und ich sagen muss, die Offenheit, die ich da sehe, auch andere Meinungen anzuerkennen, auch ein anderes politisches Spektrum, als vielleicht das von Trump besetzte, zu leben und zu artikulieren, aber auch andere Meinungen zu akzeptieren, da sehe ich intern wenig bis gar keine Vergleichbarkeit zum Stil von Donald Trump. Ich finde es ganz im Gegenteil, was mich immer wieder beeindruckt, und das sage ich auch ganz offen und ehrlich, auch vom Inneren meines Herzens, aus der täglichen Arbeit heraus. Ich finde, es ist ein Privileg, jemand wie Mark Zuckerberg als Gründer und CEO zu haben. Einfach deswegen, weil zum einen, was ich am Anfang schon erwähnt hatte, er stellt sich diesem kritischen Diskurs intern. Ist da sehr offen und steht Rede und Antwort. Das zweite ist, ich glaube, Mark mit seiner visionären Art und Weise erlaubt uns immer wieder sehr, sehr schnell auch zu reagieren. Um ein konkretes Beispiel zu geben. Wir haben zum Beginn von, nach dem Ausbruch von Corona gesehen, dass Dinge wie Messaging, Videonutzung durch die Decke gegangen sind. Sich zum Teil mehr als verdoppelt haben. Das heißt, offensichtlich gab es hier eine Veränderung im Konsumentenverhalten. Das wurde erkannt, und dann haben wir innerhalb von wirklich 4-6 Wochen haben wir ein Produkt wie Rooms gelauncht, in dem am Ende plattformübergreifend, also egal ob ich Messenger, Instagram oder Facebook bin, kann ich über alle diese Plattformen Rooms beitreten und damit mit meinen Freunden im Austausch bleiben. Das ist für mich ein Beispiel. Das zweite ist, wir haben natürlich gesehen, dass vor allen Dingen kleine und mittelständische Unternehmen direkt betroffen waren von der Krise, mussten ihre Geschäfte schließen. Und der Großteil ist noch nicht digitalisiert und hat noch nicht die Möglichkeiten, direkt über das Internet zu verkaufen, haben keine eigene Präsenz. Und denen wollten wir natürlich auch helfen. Auch da haben wir einen riesigen Need gesehen und haben dann auch wieder innerhalb von 4 Wochen so eine Innovation gelauncht wie Shops, die jetzt ermöglicht, kleinen und mittelständischen Unternehmen ganz einfach Dinge wie Gutscheinverkauf, Home Delivery oder auch eine Spendenfunktion umzusetzen, um zu überleben in der aktuellen Zeit, aber auch in den nächsten Wochen und Monaten, wo wir einfach sehen, dass in vielen Ländern der Welt wir gerade über eine zweite Welle sprechen. Und ich glaube ganz fest daran, dass bei aller Kritik diese Möglichkeit, schnell zu reagieren auf aktuelle Entwicklung, ist ein großes Asset von uns. Und das macht Spaß, sowas mitgestalten zu können.
Stichwort Politik. Kommen wir nach Deutschland. Wie eng ist der Austausch mit der Politik hierzulande? Ist das Thema auch hier aufgeschlagen?
Ja, wir sind in einem sehr, sehr intensiven und eigentlich permanenten Austausch mit der Politik. Und tatsächlich hat er sich gerade während der Corona-Krise nochmal intensiviert. Ich hatte eben schon kurz diese Informationszentren, diese Gesundheitsinformationshubs und Zentren erwähnt. die wir natürlich zusammen mit dem Bundesgesundheitsamt oder dem Bundesgesundheitsministerium als auch den Gesundheitsministerien der Länder ja zusammen entwickelt haben, wo wir ihnen auch geholfen haben, Reichweite aufzubauen und die Menschen einfach zu erreichen. Das hat deutlich die Zusammenarbeit auch intensiviert. Und von daher sind wir eigentlich in einem permanenten Austausch. Was man manchmal vielleicht ein bisschen vergisst, das eine ist der politische Bereich, das andere sind aber vor allen Dingen die Verbände. Auch da wieder, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft sind kleine und mittelständische Unternehmen. Ein bisschen abhängig von der Definition sind 99% der Unternehmen, sie kommen aus dem kleinen und mittelständischen Bereich, also ungefähr 2,5 Millionen in Deutschland. Und für die sind zum Beispiel die IHKs ein unglaublich wichtiger auch Partner, um Informationen zu bekommen, um Zugang zu Fördermitteln auch zu bekommen. Und auch da haben wir einen sehr, sehr intensiven Austausch. Wir hatten gerade erst vor ein paar Wochen einen Open House zum Thema ökonomische Entwicklung in Deutschland, wo die IHK, wo aber auch das hamburgische Weltwirtschaftsinstitut mit dabei waren, plus eine Vertreterin aus der Wirtschaft. Das ist für uns mindestens genauso wichtig wie der politische Austausch, sind die Verbände der deutschen Wirtschaft, wo wir uns ganz klar als Partner sehen. Mhm.
Tino, ich würde gerne nochmal auf eine persönliche Fragestellung zurückkommen. Du hast eine Vergangenheit auf der, wie wir jetzt sagen, Kundenseite. Du warst bei der Telefonica, aber auch bei Audi und hast aber auch Markterfahrungen durch deine Mediacom-Vergangenheit und viele verschiedene Perspektiven dementsprechend gesehen. Und was würde dich mit dieser Außenbrille an Facebook beschäftigen? Welche Fragen hättest du, wärst du jetzt noch quasi jetzt nicht bei Facebook?
Es sind am Ende die gleichen Fragen, die ich auch intern stelle. Wie können wir unsere Plattform, vor allem auch die Menschen, die Plattform nutzen, ein noch sichereres Umfeld bieten? Wie können wir sicherstellen, dass freie Meinungsäußerung im Rahmen der Standards und gesetzlichen Grenzen nicht eingeschränkt wird? Und auch das ist was, wo wir in Deutschland und auch in gewissen Teilen der Welt ja privilegiert sind, weil hier das Thema freie Meinungsäußerung, freie Presse geschützt ist und ein sehr, sehr hohes Gut ist. Wenn ich jetzt andere Länder mir anschaue, die vielleicht eher aus, wo vielleicht Diktatoren an der Macht sind, wo Pressefreiheit eingeschränkt ist. In diesen Ländern ist gerade dieser Schutz von freier Meinungsäußerung und übrigens auch der Schutz von Personen nochmal wichtiger als hier. Und da sind wir oft auch für die Opposition eine wichtige Stimme, um mit Menschen im Austausch zu bleiben. Und ich glaube, weiter an dieser Sicherheit zu arbeiten, weiterhin dazu arbeiten, dass es ein positives Umfeld ist und dass Dinge wie Hassrede weniger stattfinden. Das wären meine Fragen, das wären auch meine Forderungen. Und da stehe ich intern wie auch extern auf der gleichen Seite. Und das am Ende treibt mich auch jeden Tag an, dass wir hier besser werden. Und ich weiß, dass da auf unseren Schultern und auch auf meiner eine Menge Verantwortung liegt. Und auch da, natürlich gibt es Tage, wo einen das belastet. Ich bin ganz ehrlich, ne? Das ist nicht jeden Tag alles toll, sondern das ist anstrengend, das ist intensiv und zum Teil wird man auch von der Presse persönlich angegangen, ganz individuell. Das sind Dinge, die kann und will ich auch nicht akzeptieren. Das gehört auch in keinen inhaltlich konstruktiven Diskurs. Aber in 98% meiner Zeit, die ich arbeite, verspüre ich unglaublich viel Freude an diesen Themen auch zu arbeiten und sowas auch mitgestalten zu können. Auch das finde ich ist ein Privileg, in einer Position zu sein, sowas auch mitgestalten zu können. Und dafür bin ich am Ende auch dankbar.
Vielen Dank für das Teilen dieser Perspektive. Ich habe zum Abschluss noch eine ganz, ganz wichtige und kritische Fragestellung, weil du auch Werbetreibender gewesen bist. Was würde für dich mit dieser Erfahrung gegen den Ad-Boykott sprechen?
Was spricht aus meiner Sicht gegen den Ad-Boykott? Zum einen ist es die Tatsache, dass nur ein sehr, sehr geringer Teil der Inhalte, die auf unseren Plattformen stattfinden, überhaupt negativ ist. Das ist für mich der erste Punkt. Der zweite ist, ich glaube ganz fest daran, dass man in einem konstruktiven, partnerschaftlichen Dialog, den ich in Deutschland sehr, sehr stark wahrnehme, mehr gemeinsam erreichen kann. Und das macht mich zuversichtlich, dass wir hier aus der Region herausgetrieben auch global die richtigen Dinge tun.
Ich würde das auch total unterstützen. Ich glaube, dass Sanktionierungsmechanismen nicht zueinander führen und dementsprechend keinen Dialog ermöglichen. Und die gesellschaftlichen Themen kann weder eine Plattform lösen, noch ein Boykott meines Erachtens vorantreiben. Ich glaube, dass nur der Dialog hilft, das gemeinsam mit anpacken, um tatsächlich so große Themen zu bewegen. Das ist nicht nur eine isolierte Plattformthematik, das ist eine gesellschaftliche Thematik, in der wir uns, glaube ich, die Frage stellen müssen, wie wollen wir miteinander gemeinsam das Leben gestalten, die Gesellschaft gestalten. Vielen Dank für diesen super informativen Austausch, Tino. Ich hoffe, vermutlich du auch, dass das für die Zuhörer neue Perspektiven herstellt, vielleicht auch Informationswert hat, was wir alles unternommen haben. Hättest du zum Abschluss noch mal etwas für die Zuhörer, was dir am Herzen liegen würde?
Was ich mir wünschen würde, es sind so zwei Dinge, die ich gerade im Kopf habe. Und zwar zum einen finde ich es bemerkenswert, was gerade auch an, was man durchaus an vielen Stellen auch an Aufbruchsstimmung sieht und hört. Wenn wir die Zahlen, die ich sehe aus einer aktuellen Studie, auch mit der OECD und der Weltbank zusammen, sind fast 60% der deutschen Unternehmen schauen positiv in die Zukunft. Ich habe in den letzten Monaten unglaublich viele Innovationen gesehen, natürlich sehr stark im digitalen Bereich. Und das macht mich unglaublich zuversichtlich, dass wir auch aus dieser Krise gestärkt hervorgehen. Und da finde ich dann auch zum Beispiel, was beim Buddha Verlag mit ihrer Initiative jetzt Aufbruch Zukunft, das finde ich genau die richtigen Signale, und dieses Mutige und dieses nach vorne Blickende brauchen wir mehr von. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich würde mir wünschen, dass wir auch in unserer Kultur, wie wir auch in der Branche miteinander umgehen, wieder auch wertschätzender und positiver umgehen. Und das heißt überhaupt nicht, dass man überall immer übereinstimmen muss, sondern ein kritischer Diskurs ist auch gut. Aus Reibung entsteht Wärme und da auch Veränderung. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber an vielen Stellen im Augenblick sehe ich einen Diskurs, der über Menschen spricht und über Unternehmen, aber weniger mit Menschen, mit Unternehmen. So. Und auch da biete ich mich immer gerne an für jedes Gespräch. Mir ist das wichtig, und Stil darf man da nicht unterschätzen. Und da, auch da ist ein bisschen was verloren gegangen. Und ich finde, das müssen wir uns wieder zurückarbeiten. Da würde ich mich zumindest drüber freuen.
Vielen Dank für diesen Austausch, Tino. Das war hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Perspektiven mit dir zu beleuchten. Wir haben das Thema Brand Safety und auch die Informationen darüber und was wir alles unternehmen, wirklich auch für die nächste Woche nochmal in den Fokus gestellt. Am 28. Juli werden wir hierzu ein Webinar haben, zu dem ihr natürlich auch als Zuhörer gerne eingeladen seid. Die Informationen und Teilnahmemöglichkeiten findet ihr in dem redaktionellen Text zu diesem Podcast. Und außerdem werden wir am 31.07. im Experten-Talk nochmal unsere Brand Safety-Spezialisten Nadine und Per haben, die dann detaillierter darauf eingehen, wie Brand Safety Controls auf unseren Plattformen in der Tiefe funktionieren. Und auf fb.me/facebookmarketing findet ihr natürlich alle aktuellen und auch früheren Podcast-Episoden und Webinare und könnt euch da natürlich auch für den Newsletter anmelden, um immer up-to-date zu bleiben. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das Facebook Update, deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up-to-date bleiben.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.